Ja, ich habe heute zunächst gedacht, ich sollte über Pfingsten predigen. Aber dann, da wir mit dem Johannesevangelium angefangen haben und die Stelle, die wir heute uns anschauen wollen, auch mit dem Heiligen Geist zu tun hat, weil er kommt auch in dieser Passage vor, wenn es geht um das, was Johannes, der Täufer, über diesen Heiligen Geist sagt, was er vor allem über Jesus sagt, und auch es geht auch um die Taufe Jesu, die Wassertaufe und auch die Geistestaufe, die auch da erwähnt wird, habe ich gedacht, okay, das passt doch zu diesem Tag, heute, zu diesem heutigen Tag des Pfingstsonntags. Lass uns diese Passage lesen, die wir betrachten wollen, die finden wir im Johannesevangelium ab dem Kapitel 1, ab dem Vers 19. Erinnert euch, dass wir schon die ersten 18 Verse betrachtet haben. Ich lese heute ab Vers 19 und wir lesen bis Vers 34. Bis Vers 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete es nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Und bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und nun sprachen sie zu ihm, wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Und er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Und Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und dieser ist es, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist. Und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Und dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Das ist der, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich und ich kannte ihn nicht. Aber damit er Israel offenbar würde, darum bin ich gekommen, mit Wasser zu taufen. Johannes bezeugte und sprach, ich sah den Geist wie eine Taube vom Himmel herabsteigen und er blieb auf ihm. Ich kannte ihn nicht, aber der, der mich sandte, mit Wasser zu taufen, der sprach zu mir, der auf den du den Geist herabsteigen und auf ihn bleiben siehst, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeuge, dass dieser der Sohn Gottes ist. Lieber Herr, unser Gott, wir bitten dich, lass uns diesen selben Jesus noch mehr erkennen. Wir kennen ihn, wir bekennen, dass er unser Erlöser ist. Aber wir wollen noch mehr von seiner Herrlichkeit heute erkennen, was er zu uns gebracht hat durch sein Werk. Dass er derjenige ist, der uns gerettet hat, der uns auch den Geist gegeben hat, damit wir Kinder Gottes sein dürfen. Der uns auch die Tür zum ewigen Leben eröffnet. Wir bitten dich um deine Hilfe beim Predigen deines Wortes und auch beim Zuhören, Herr. Wir bitten dich in diesem kostbaren Namen deines Sohnes. Amen. Ich möchte nur mal kurz auf das zurückgehen, was wir im Vorwort in den letzten 18 Verse schon gesehen haben, was Johannes uns da sagen will. Es geht natürlich um Jesus Christus und wer Jesus Christus ist. Und da wird betont, dass er der Sohn Gottes ist, dass er immer existiert hat als zweite Person der Dreieinigkeit. Er ist nicht einfach Mensch geworden, obwohl er vorher nicht existiert hätte, sondern er war schon da. Er hat Fleisch angenommen, er war Gott, wahrer Gott, und er ist auch wahrer Mensch geworden. Und diejenigen, die ihm begegnet sind, die ihn gekannt haben, die gesehen haben, was er getan hat, die gehört haben, was er gesagt hat, bezeugen, er ist der Sohn Gottes. Johannes sagt auch weiter in seinem Evangelium, das schreiben wir euch, euch, die ihn nicht gesehen habt, damit ihr an ihn glaubt und durch ihn auch das ewige Leben habt. Sehen, es geht in diesem Vorwort um ein Zeugnis. Der Glaube, den wir bekennen, beruht auf dem Zeugnis von Menschen, die Jesus begegnet sind, die ihn erfahren haben, die ihn gehört haben, die seine Herrlichkeit gesehen haben. Petrus sagt zum Beispiel in seinem ersten Brief: Wir haben euch nicht einfach Märchen erzählt, wir haben uns nicht irgendwelche kluge Geschichten ausgedacht, sondern wir haben die Herrlichkeit dieses Sohnes Gottes auf dem hohen Berg gesehen, als er verklärt wurde. Und das bezeugen wir euch. So, das war dieses Zeugnis im Vorwort. Und es ist sehr wichtig zu erkennen, dass unser Glaube sich auf einem solchen Zeugnis auch gründet. Aber es geht weiter. Johannes, von dem die Rede ist hier ab Vers 19, wurde schon erwähnt. Ihr erinnert euch, es wurde schon über ihn gesagt. Vers 6. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und dann nochmal Vers 15. Johannes legte Zeugnis ab von ihm, rief und sprach: Dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir gewesen, denn er war eher als ich. Und das, was Johannes hier zusammenfasst, das sehen wir ganz besonders in den Versen, die wir heute betrachten wollen. Das Zeugnis des Johannes, als er gefragt wurde, wer bist du und was machst du? Was ist dein Dienst? Warum taufst du? Warum verkündigst du, dass der Messias kommt? Wir werden auch sehen, dass es in dieser Passage nicht so sehr um die Person des Johannes geht, sondern um sein Zeugnis, was er über das Wort Gottes sagt, was er über das Licht der Welt sagt, was er über den Sohn Gottes sagt, über Jesus sagt. Es gibt drei wichtige Dinge, die ich erwähnen möchte heute in dieser Predigt, und das entspricht auch der Gliederung der Botschaft. Drei wichtige Dinge. Zunächst, welche erstaunliche Eigenschaften Johannes zugeschrieben werden. Wie wichtig, wie erstaunlich dieser Mensch war. Dann werden wir mal auch sagen, dass trotz dieses Ansehen, seine Person, dieser Mensch voll Demut und Bescheidenheit war. Trotz seiner Berühmtheit und trotz der Rolle, die er hatte, wie sehr er sich klein macht vor Jesus und auf ihn hinweist. Und er sagt, okay, ich zähle nicht. Was wichtig ist, ist derjenige, auf den ich hinweisen möchte. Der ist der euch wirklich retten kann, der euch wirklich helfen kann. Und dann werden wir im dritten Punkt auch sehen, was er über Jesus sagt. Das ist sein Zeugnis eigentlich. über die Person Jesu. Zunächst, welche erstaunliche Eigenschaften diesem Johannes, dem Täufer, auch zugeschrieben werden. Wenn wir das Lukas-Evangelium lesen, ganz am Anfang, da merken wir, dass die Geburt des Johannes ein besonderes Ereignis war. Erinnert euch am Anfang des Lukas-Evangeliums, was über diese Geburt erzählt wird. Seine Eltern, Zacharias und Elisabeth, waren zu alt, um ein Kind zu bekommen. Und Zacharias, der war ein Priester, und das war sein Dienst, der war im Tempel, und dort offenbart sich ein Engel und sagt ihm, du und deine Frau, ihr werdet ein Kind haben und es wird der Vorreiter des Messias sein. Das ist etwas, das natürlich keiner gesehen hat, aber später, als die Zeit kam und Elisabeth, die sehr alt war, auch praktisch ist, als Johannes zur Welt kam, dann geschieht wieder so ein Wunder. Sein Vater, der stumm war, der nicht mehr reden konnte, bekommt plötzlich wieder diese Fähigkeit zu reden. Und das haben die Leute beobachtet. Und da lesen wir dort im Lukas-Evangelium, Vers 65, 68, vielleicht lese ich das. Kapitel 1, Lukas, die Verse 66, 67, also 65, 66. Und es kam Furcht über alle ihre Nachbarn und im ganzen Bergland von Judäa wurden diese Dinge besprochen. Kann davon ausgehen, dass das, was passiert ist, sich da sehr, sehr verbreitet hat. Vers 66, und alle, die es hörten, nahmen es sich zu Herzen und sprachen, was wird wohl aus diesem Kind werden? Und die Hand des Herrn war mit ihm. Was wird wohl aus diesem Kind werden? Und als man dieses Kind beobachtet hat, hat man gesehen, dass seine Entwicklung eine besondere Entwicklung war. Wahrscheinlich haben seine Eltern nicht lange gelebt, denn sie waren schon alt. Aber wir lesen in der Schrift, dass Johannes, dass sein ganzes Leben eigentlich Gott gewidmet wurde. Er hat nicht einfach so einen bestimmten Lebensweg gehabt und hat sich umorientiert, sondern sein ganzes Leben war für ein Ziel da, ein Zeuge, ein Vorreiter des Messias zu werden. Und das hat er auch in der Wüste gemacht. Das hat nicht in Jerusalem, in den großen Städten, an bekannten Orten, in der Nähe des Tempels, sondern in der Wüste. Und obwohl er in der Wüste gepredigt hat, hatte er viele Jünger. Warum hatte er so viele Jünger, die ihm nachgefolgt sind? Wahrscheinlich, weil die Radikalität seiner Botschaft etwas war, was die Menschen wirklich beeindruckt hat. Ich möchte noch mal kurz lesen, was Lukas uns über seine Botschaft sagt. Das lesen wir in Lukas Kapitel 3, Verse 7, ab Vers 7. Lukas 3, ab Vers 7. Er sprach nun zu der Volksmenge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen: Schlangenbrut, wer hat euch unterwiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind, und fangt nicht an, bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag dem Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Es ist aber schon die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Als die ersten Menschen diese Botschaft gehört haben, da sind sie wahrscheinlich zu ihren Bekannten gegangen, Verwandten, und sagten, ey, kommt, also ihr müsst euch sowas anhören. Sowas haben wir noch nie gehört. Ich kann euch versichern, dass die Botschaft des Johannes sich radikal von der Botschaft der Rabbiner, der damaligen Lehrer unterschieden hat. Eine radikale Botschaft, ein Ruf zur Umkehr. Die Menschen wurden wirklich von dieser Botschaft ergriffen. Ich denke, wenn wir heute so predigen würden, es wahrscheinlich nicht so viel Echo haben. Ihr könnt es auch versuchen in der Stadtmitte, ich habe es einmal versucht. Da wird man einfach so verhöhnt und die Polizei wird angerufen. Aber damals in dieser Situation, wo die Menschen hoffnungslos waren und die große Erwartung des Volkes Israel war, wann kommt der Messias? Haben diese Worte wirklich als eine Neuerung geklungen? Und die Erwartung war groß. Deshalb schicken auch die Leiter der Juden, die vielleicht sich nicht so sehr für diese Botschaft interessiert haben, wir werden es nochmal sehen, die schicken Leute und sagen, ja, wer bist du denn? Also die interessieren sich für diesen Johannes und sagen, was verkündest du hier? Wer bist du? Was ist deine Botschaft? Markus 1, Vers 5 sagt uns, dass ganz Judäa zu ihm kam. Ganz Judäa, das heißt vielleicht nicht hundertprozentig der Menschen, aber eine große Menge kam zu ihm in die Wüste. Und sein Ansehen, das lesen wir auch im Neuen Testament, reichte weit über die Grenze Israels hinaus. Sehen wir zum Beispiel, dass Paulus bei seiner zweiten Missionsreise, ja, es ist eine zweite Missionsreise, dann er oder dritte Missionsreise, wenn er nach Ephesus reist, trifft er Menschen in Ephesus, die noch nicht von Jesus gehört hatten. Und er sagt, ja, was kennt ihr dann? Und er erzählt sie, wir kennen die Taufe des Johannes. Wir lesen auch ein Kapitel davor, da ein Lehrer der Juden unterwegs war, das war wahrscheinlich ein Jude, ein Lehrer, der aus der hellenistischen Welt, also ein Jude, der eine griechische Erziehung hatte, Apollos, dass er auch diesen Johannes kannte. Er kannte nicht Jesus, obwohl diese Sachen schon Jahrzehnten nach dem Tod und der Auferstehung Jesu geschehen, aber er kannte Johannes. Also Johannes war sehr bekannt. Interessant ist auch, was Jesus uns auch über Johannes sagt. Er sagt in den Evangelien über Johannes, dass es keinen größeren unter den Menschen gab. Matthäus 11, 7 bis 15. Er sagt, was wolltet ihr, als ihr in die Wüste gegangen seid, um diesen Johannes zu hören? Er sagt, ich sag's euch in Wahrheit, unter den Menschen gab es nie einen solchen Prophet. Das heißt, Jesus sagt, der war größer als Mose. Er war größer als Elia. In Johannes Kapitel 5, Vers 35 sagt uns Jesus, dass Johannes eine brennende und scheinende Leuchte war. Er war ein Licht. Und Johannes will trotzdem in seinem Evangelium das klarstellen. Er sagt, er war nicht das Licht, ne? Vers 8, nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das heißt, wenn er das sagt, dann meint er, also obwohl die Botschaft des Johannes wie ein Licht war, eine brennende, scheinende Leuchte war, in der Wüste, im ganzen Land, betont Johannes, das Licht, was Jesus bringt, ist noch heller, ist noch wichtiger. Johannes war auch von seinen Feinden sehr geschätzt. Wir lesen in Markus Kapitel 6, dass er vom König Herodes auch sehr respektiert wurde. Herodes war ein sehr böser König, hat auch Johannes auch umbringen lassen, aufgrund eines Eides, weil er zu schnell gesprochen hatte. Aber Markus sagt uns, dass als Herodes Johannes hörte, obwohl Johannes kein Blatt vom Mund hatte, ja, als er zu Herodes, dem König, sprach, dann sagte er, du bist ein Ehebrecher. Ja, die Frau, die du hast, ist nicht eine legitime Frau. das ist die Frau deines, deines Bruders. Ja? Also normalerweise jemand, der sich, der riskierte, sowas zu sagen, hätte sofort mit dem Tod rechnen müssen. Aber Herodes hatte viel Respekt vor Johannes, traute sich nicht, ihn dafür zu bestrafen. Das zeigt uns, welche Kraft, welche Macht das Wort dieses Johannes hatte. Johannes hatte ein hohes Ansehen, er hatte eine erstaunliche Persönlichkeit, aber wenn wir uns anschauen, was er über sich selbst sagt und wie er hier auftritt, wie er uns vorgestellt wird, da sehen wir bei diesem Menschen eine erstaunliche Demut und eine erstaunliche Bescheidenheit. Er war ein Mensch des Glaubens. Das bekennt er auch hier. Er sagt, ich habe von Gott den Auftrag bekommen, über den Messias zu sprechen, sein Kommen anzukündigen. Aber ich kannte ihn nicht. Ich weiß nicht, wer das war. Und wir müssen davon ausgehen, dass er auch wenig Informationen hatte. Er sollte nur sagen, okay, der Messias kommt jetzt. Vielleicht wusste er nicht ganz die Zeit. Er wusste nicht, wie soll denn das geschehen? Ja? Was passiert, wenn ich etwas verkündige, ankündige und es geschieht nicht? Da mache ich mich wirklich lächerlich. Ja? Also wir können ihn auch mit Menschen wie Abraham vergleichen, die, als Gott sie berufen hat, einfach alles verlassen haben und in ein Land gegangen sind, das sie nicht kannten. Das Erstaunliche ist, dass Johannes ein Cousin von Jesus Christus war. Er kannte sicherlich Jesus, aber er wusste nicht ganz klar, dass Jesus der Messias war. Das ist ihm offenbart worden, als Jesus zu ihm kam, um sich taufen zu lassen. Er hatte nicht nur einen erstaunlichen Auftrag und zeigte einen erstaunlichen Glauben. Dieser Mensch führte auch ein konsequentes Leben. Und da sollen wir aus seinem Beispiel lernen. Ich sage nicht, dass wir so leben sollten, wie Johannes gelebt hat. Also es war schon ein besonderer Mensch. Ja? Aber er führte ein asketisches Leben. Wir lesen, dass er in der Wüste, er hatte keine Ressourcen, er war auf Heuschrecken und wilden Honig angewiesen. Also ein Mensch, der hatte keine Hilfe, der hatte keine Spenden, keine Menschen haben ihn unterstützt. Oder also, vielleicht haben sie das getan, aber der hat es abgelehnt. Und er hat sich seinen ganzen Dienst gewidmet. Das lesen wir in Matthäus Kapitel 3 und auch in Markus 1, also was er für einen Dienst hat und wie er aufgetreten ist. Als man ihn fragte, wer er war, und das lesen wir hier, und mit welcher Autorität vor allem, mit welcher Vollmacht er so gehandelt hat, zeugt seine Antwort von einer erstaunlichen Demut. Vers 23, das lesen wir zu der Frage, was sagst du über dich selbst? Antwortete er, sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, der tönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Das haben wir auch betrachtet, diese Stelle, in Jesaja Kapitel 40, als wir uns in der Bibelstunde mit diesem Kapitel beschäftigt haben, das ist eigentlich eine Prophetie, die sich auf die Rückkehr des Volkes Israels aus der Gefangenschaft in Babylon bezieht. Wir sehen hier, dass Johannes eigentlich diese Prophezeiung auf sich selbst bezieht. Er sagt, ich habe auch eine ähnliche Botschaft des Trostes. Also eigentlich war die Verheißung Gottes, dass das Volk in ihr Land zurückkehren durfte, nicht die wirkliche Erfüllung der Verheißung Gottes. Die wahre Erfüllung der Verheißung Gottes, wenn es um den Trost geht, den Gott seinem Volk geben will, das wird sich erfüllen, wenn der Messias kommt. Und das bezieht Johannes auch auf sich selbst hier. Vers 27, er vergleicht sich hier mit dem Messias. Und er sagt, der nach mir kommt, der war vor mir. Der ist vor mir gewesen. Und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen zu lösen. Es gibt keinen Vergleich zwischen mir und ihm. Und das ist erstaunlich, weil viele von uns angesichts der Dinge, die geschehen sind, hätten wir wahrscheinlich irgendwie den Kopf verloren. Also so groß das Ansehen des Johannes war. Und trotzdem war er sich bewusst, was ich tue, ist nur vorübergehend. Und ich tue das, um jemanden groß zu machen, der Messias, der kommen soll. Und wie gesagt, dieser Dienst, dieses Amt des Johannes hat viel Neugier geweckt. Und hier sehen wir, dass es auch zu den Ohren der Leiter der Juden gekommen war. Sie hörten von diesen, sie gehen nicht selbst dort, aber sie schicken Menschen, um ihm zu fragen, wer bist du? Was ist deine Rolle hier? Wir lesen, dass diese Gesandten zu den Pharisäern gehörten. Also es gab viele Gruppierungen im Judentum damals. Es gab Schriftgelehrten, die eigentlich einer anderen Gruppierung der Juden gehörten, meistens zu den Sadduzäern. Es gab Herodianer, die auch Anhänger des Königs Herodes waren, die nicht so sehr religiös waren. Und dann gab es die Pharisäer. Die Pharisäer waren sehr religiös und ihre Erwartung war auch die erwarteten auch den Messias, ja, im Gegensatz zu den Sadduzäern. Und hier, da wissen wir nicht ganz genau, mit welcher Motivation diese Menschen hingehen. Wir wissen, dass unter den Leitern der Juden im Hohen Rat, dass die Meinung geteilt war. Einige haben sich überhaupt nicht für den Messias interessiert, hatten keine messianische Erwartung, aber anderen hatten schon eine messianische Erwartung. Und wir lesen auch, dass viele von den Pharisäern auch sich von Johannes haben taufen lassen. Also sie kommen mit Fragen. Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Und dann antwortet er, ich bin die Stimme eines Rufenden. Und vorher, Vers 19, stellen sie auch andere Fragen. Wer bist du? Er bekannte es und leugnete es nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Also wahrscheinlich war ihre erste Frage, bist du der Messias überhaupt? Er sagt, nein, ich bin nicht der Christus. Der Christus, das ist eigentlich die griechische Bezeichnung für den Messias, ja, der erwartet wurde. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin es nicht. Warum vermuten sie, dass er Elias ist? Wahrscheinlich aus zwei Gründen. Erstens lesen wir in Matthäus 3, Vers 4, dass Johannes wie der Elia aussah. Er trägt einen Mantel aus Kamelhaar, wie der Prophet Jesaja. Also äußerlich sah er wie Elia aus. Zwar nicht unabsichtlich, auch wenn er sagt, ich bin nicht Elia. Jesus sagt auch über Johannes, er war wirklich der Elia, also nicht jetzt in Person, das ist jetzt keine Wiederbelebung oder Reinkarnation des Elias, aber er kam im Geist des Elias, er war vergleichbar mit Elia. Elia sollte Vorreiter des Messias sein. Und das war bekannt unter den Juden. Das lesen wir im letzten Buch des Alten Testaments. Das sind die letzten Offenbarungen Gottes an sein Volk. Im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch des Propheten Malachi, dort lesen wir über diesen Vorreiter des Messias. Kapitel 3 oder 4, je nachdem, wie die Gliederung ist. Also hier in meiner Übersetzung ist es Kapitel 3, ab Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Sehr erstaunlich, was hier gesagt wird. Also das Kommen des Messias wurde als ein Tag wahrgenommen, an dem Gott mit Gerechtigkeit kommen würde. Und er würde auch als Richter kommen. Und die Menschen hatten schon Angst. Sie wünschten sich schon das Kommen des Messias, aber dieses Kommen wurde auch mit einer gewissen Furcht erwartet. Ja? Was wird passieren, wenn der Messias kommt? Werde ich dabei sein? Werde ich zu denen zählen, die Vergebung der Sünden haben, die Gott sich annehmen wird? Dieser Tag wird als ein furchtbarer Tag, ein Tag des Herrn beschrieben, ein Tag des Gerichts. Und der Tag des Herrn ist im Alten Testament meistens ein Tag des Gerichts. Und deshalb fragen sie aufgrund seiner Botschaft, weil er ist eine Botschaft, eine sehr harte, sehr scharfe Botschaft war: Bist du der Elia? Und er antwortet: Nein, ich bin es nicht. Und dann da fragen sie: Wer ist denn? Wer ist es denn? Der ist nicht der Christus, der ist nicht der Elia. Im Alten Testament wird auch von einem Prophet die Rede. Mose hat auch dem Volk gesagt: Gott wird euch einen Prophet schicken. Also Prophet, der wird genauso wie ich sein. Ihr sollt auf seine Stimme hören. Und es war nicht klar für die Juden, wer dieser Prophet sein sollte. Die meisten dachten, es sollte der Messias sein, aber klar war es nicht. Und hier lassen sich diese Menschen vielleicht belehren und sagen: Ja, vielleicht haben wir irgendwas nicht verstanden. Bist du der Prophet? Also wir sehen noch keine andere Figur im Alten Testament. Ja? Also wenn du nicht der Christus bist, wenn du nicht der Elia, der Vorreiter des Messias bist, da sehen wir nur noch eine Person, von dem gesprochen wird in Bezug auf den Messias. Das ist der bekannte Prophet, den Mose angekündigt hat. Bist du dieser Prophet? Und er sagt: Nein. Und das führt sie zu dieser Frage: Aber wer bist du? Welche Antwort sollen wir geben? Also kannst du nicht etwas über dich sagen? Johannes antwortet mit großer Demut: Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn. Was ist die Bedeutung seiner Taufe? Das wird auch gefragt. Also wenn du nicht der Messias bist, wenn du nicht der Christus bist, wenn du nicht der Prophet bist, warum taufst du denn? Was ist die Bedeutung deiner Taufe? Und da muss man wissen, dass normalerweise Juden nicht getauft wurden. Nur die Konvertiten, also die Heiden, die sich zum Judentum bekehrt haben, wurden getauft. Und danach beschnitten. Warum? Weil die Taufe eine besondere Bedeutung war. Also Taufe war notwendig, um einen Menschen von seiner Unreinheit zu waschen. Und bevor die Heiden beschnitten werden konnten, mussten sie von ihrer Unreinheit auch gereinigt werden. Das ist die Bedeutung hier von dieser Taufe. Und das passt auch zu dem Amt, zu der Funktion des Johannes. Er sagt, okay, wenn der Messias kommt, geht es um die Vergebung der Sünde. Und da müssen wir uns, ihr müsst euch vorbereiten. Und es wird nicht so sein. Und das sagt er auch, wenn er gefragt wird. Ja? Also wenn er sieht, dass auch Fromme kommen und er sagt, wer hat euch beigebracht, jetzt diesem Zorn zu entgehen? Und er sagt, bringt Früchte, die zeigen, dass ihr umgekehrt seid. Ja? Und für ihn war die Taufe das Zeichen, dass man wirklich umkehren wollte. Das war eine Taufe der Buße, eine Taufe der Umkehr. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass diese Taufe sich von der Taufe Jesu unterscheidet. Es war eine Taufe im Sinne des Alten Testaments. Zum Beispiel Frauen wurden nicht getauft bei dieser Taufe. Es betraf nur Menschen. Wobei die Taufe, die christliche Taufe, die wir heute haben, bezieht sich sowohl auf Männer als auch Frauen. Wir lesen auch im Alten Testament auch eine Eindeutung auch auf diese Reinigung, die Gott auch vollbringen wird, wenn der Messias kommt. Das lesen wir im Buch des Propheten Ezekiel. Und ich möchte jetzt kurz diese Stelle lesen, Ezekiel Kapitel 36. Ezekiel Kapitel 36, die Verse 25 und 26. Gott spricht: Ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein von aller eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und über meine Rechtbestimmungen und meine Rechtbestimmungen befolgt und tut. Also wir sehen hier zwei Dinge. Gott verspricht, dass im neuen Bund, wenn der Messias kommt, zwei Dinge geschehen sollen. Erstens, er will reines Wasser über die Menschen gießen, um sie von ihrer Unreinheit zu waschen. Und das ist das, was diese Taufe auch symbolisierte. Und das Zweite, was auch gesagt wird, Gott will auch seinen Geist geben. Und der Geist Gottes, die Ausgießung des Heiligen Geistes, ist etwas, was nicht einfach neu am Pfingsten war, sondern sie wurde schon im Alten Testament angekündigt. Zum Beispiel die bekannteste Stelle war die Stelle, die wir im Buch des Propheten Joel sehen, wo Gott verspricht, ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Das ist der Unterschied. Wir haben uns vorher gefragt, ja, was ist der Unterschied mit dem Heiligen Geist im Alten Testament und im Neuen Testament? Es ist nicht, dass der Heilige Geist im Alten Testament nicht gegeben wurde. Die Menschen, die gläubig waren im Alten Testament, hatten auch den Heiligen Geist. Sondern die Rede ist hier von einer weltweiten, eine breite Ausgießung des Heiligen Geistes über alle Menschen. Nicht über die Frommen, sondern auch über Frauen, über junge Kinder, belehrte Menschen und auch Menschen mit wenigen theologischen Kenntnissen. Müssen wir uns vorstellen, dass als Johannes getauft hat, da kamen nur Männer, da kamen nur Wichtige. Die Frauen zählten nicht so sehr. Und Gott verspricht, wenn der Geist kommt, es wird ganz anders sein. Es wird keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau geben. Das lesen wir auch im Galater. In Christus gibt es keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau, keinen Unterschied zwischen Juden und Heiden. Alle sind ein Leib in Christus. Es gibt keiner, der seine Brüder belehren wird. Das heißt, die in der Gemeinde lehren, sind nicht höher als die anderen in ihrer Stellung. Sie haben nur ein bestimmtes Amt. Sie haben eine bestimmte Begabung. Und Paulus betont auch in seinen Briefen, dass alle Christen, alle Gläubigen an Christus eine Gabe bekommen haben. Es gibt nicht Christen ersten Kategorie und Christen zweite Kategorie. Ja? Wir sind alle eins in Jesus Christus. was Johannes, und das ist der letzte Punkt, über Jesus bezeugt, ist, dass dieser Jesus jetzt mit dem Heiligen Geist tauft. Er sagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Und dieser ist es, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Und dann sagt er, er wird euch mit dem Geist taufen. Also die Taufe war ein äußeres Zeichen von dem, was geschehen sollte, als Jesus kommen würde. Aber Jesus ist derjenige, der auch mit dem Heiligen Geist tauft. Wir merken hier, dass was eigentlich mit der Taufe des Heiligen Geistes gemeint ist, das ist nicht jetzt eine besondere Manifestation des Geistes, sondern die Taufe mit dem Heiligen Geist bedeutet, dass jemand auch wiedergeboren wird, zu einer neuen Kreatur wird mit dieser Taufe des Heiligen Geistes. Ja? Die Menschen im Alten Testament waren auch gläubig, sie wurden auch gerettet, aber hier ist auch von einer neuen Kreatur die Rede, und das lesen wir, und wir werden es auch sehen, wenn wir Johannes 3 lesen. Jesus auch wird dem Nikodemus sagen, keiner kann in das Reich Gottes kommen, wenn er nicht von oben geboren wird. Und er verbindet auch diese Neugeburt, diese neue Schöpfung Gottes in uns, auch mit der Gabe des Heiligen Geistes. Er sagt, der Geist weht, wohin er will. Du spürst schon sein Wirken, aber du weißt nicht, was das sich bewirkt. Er meint, dieses Wirken des Heiligen Geistes ist ein Wirken in den Menschen hinein. Es ist nicht etwas Äußerliches, sondern es ist etwas, was in uns passiert. Eine Veränderung unseres Herzens, eine neue geistliche Geburt, die in uns geschieht durch den Geist Gottes. Das Zweite, was er sagt, auch Vers 29, wenn er Jesus sieht, er sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Jesus ist das Lamm Gottes. Er bringt die Person Jesu im Zusammenhang mit dem Passahlamm. Das müssen wir uns vorstellen, das war nicht etwas, was man verstanden hatte, ja. Der einzige Hinweis, den wir auf sowas haben, befindet sich im Jesaja Kapitel 53, wenn da gesagt wird, dass der Diener des Herrn, der Knecht des Herrn, wenn er kommt, er wird nicht vom Volk angenommen werden und er wird auch sogar getötet werden, er wird zur Schlachtbank geführt werden wie ein Lamm. Das ist ein Hinweis auch auf sein Werk. Was Johannes hier deutlich macht, er sagt, dieses Lamm Gottes, das ist Jesus. Also diese Opferung, die da im Alten Testament geschehen sind, die haben keine Wirkung, um diese Neugeburt zu bewirken, um euch den Geist zu vermitteln, sondern das geschieht nur dann, wenn Jesus sein Werk vollbracht hat, wenn er am Kreuz stirbt für die Menschen. Und die Reinigung der Sünden dort auch passiert durch seinen Tod. Und das ist wirklich erstaunlich, weil Johannes hat verstanden. Wir wissen nicht, wie tief er das verstanden hat, aber er erstellt hier einen Zusammenhang zwischen den Opferungen des Alten Testaments und dem einzigartigen Opfer Jesu am Kreuz. Etwas, was die Apostel, die Jünger Jesu, lange gebraucht habe zu verstehen. Die haben das nicht verstanden. Johannes, der vom Heiligen Geist von seiner Geburt an erfüllt war, hat diese Offenbarung von Gott. Und am Vers 34 sagt er auch, etwas, was erstaunlich ist und was auch seine tiefe Erkenntnis zeigt. Ich habe es gesehen, als er getauft wurde, als der Heilige Geist sichtbar in Form einer Taube auf ihm herabgestiegen ist und geblieben ist, was auch darauf hindeutet, dass Jesus Christus den Heiligen Geist in Fülle hat, das ist der, der mit dem Heiligen Geist taufen wird. Und ich leite daraus, dass er der Sohn Gottes ist, der Sohn Gottes. Ich möchte zum Schluss kommen. Wir sehen hier etwas Erstaunliches in der Botschaft des Johannes, des Täufers. Das ist eine Vorbereitung auf den Empfang des Evangeliums. Johannes ist ein Bereiter, ein Vorreiter des Messias in dem Sinne, dass er auf das Evangelium vorbereitet. Und seine Botschaft ist eine Botschaft der Buße. Er betont die Sünden. Seine Absicht ist zu zeigen, dass das Evangelium, die gute Nachricht, die Gott verheißen hat, diese Nachricht könnt ihr nicht empfangen, wenn nicht etwas geschieht in euch, wenn nicht diese Erkenntnis da ist, dass ihr Sünder seid und dass ihr Buße tun sollt. Und das ist auch wichtig für uns, wenn wir an das Evangelium denken, an die Botschaft des Evangeliums. Wir können diese Botschaft des Evangeliums, diese gute Nachricht nicht verstanden, nicht verstehen und auch nicht wirklich akzeptieren, nicht wirklich vollkommen verstehen und annehmen, wenn uns nicht bewusst ist, dass wir ein Sünder sind und dass wir eine Umkehr brauchen, dass wir Buße brauchen. Das Zweite, was Johannes durch sein Leben zeigt, nicht nur durch seine Botschaft, sondern durch sein Leben, ist, wie radikal die Botschaft des Evangeliums ist. Es ist nicht das Evangelium selbst. Das Evangelium selbst ist eine gute Nachricht, die mit unseren Werken nichts zu tun hat. Aber wenn wir es verstanden haben, was das Evangelium ist, was es bedeutet, dann muss es wirklich eine Erneuerung in unserem Leben hervorbringen. Und das Evangelium erfordert eine radikale Hingabe zu Gott in unserem Leben. Das hat Johannes in seinem Dienst auch deutlich gezeigt. Und ich sage es ganz klar, also heute, ich bin sehr traurig, wenn ich sehe, wie viele Christen leben. Ja? Sie bekennen sich zu Jesus Christus, sie sagen, ich glaube, aber ihr Leben zeigt, dass sie vielleicht diese Radikalität des Evangeliums nicht verstanden haben. Weil das Leben von vielen Christen leider unterscheidet sich nicht grundsätzlich von dem Lebensstil der Menschen dieser Welt. Und das sehen wir hier ganz deutlich bei Johannes. Ein Mensch, der für Gott lebte, der wirklich praktizierte, was Jesus gesagt hat, wer sein Leben verliert, der wird es gewinnen. Müssen wir uns vorstellen, natürlich können wir sagen, er hat einen bestimmten Auftrag von Gott bekommen, aber dieser Mensch hat sein ganzes Leben im Dienst des Evangeliums, im Dienst seines Herrn gegeben. Er war in der Wüste, er lebte in der Wüste und sein Leben war auch sehr kurz. Er war auch bereit für seine Botschaft auch zu sterben. Und trotzdem liegt der Schwerpunkt hier in dieser Passage weniger auf der Person Johannes als vielmehr auf sein Zeugnis über Jesus. Und das ist das Wichtigste. Wir sollten nicht denken, also ich kann sehr viel von diesem Johannes lernen. Ich kann mich auch an seinem Leben orientieren in meinem Leben. Aber das, was Johannes durch seine Botschaft zeigen wollte, ist nicht, nimmt mich als Beispiel, sondern was ihr braucht und das Zeugnis, was ich ablegen will, das bezieht sich auf Jesus Christus. Das wahre Licht der Welt, der Retter, der Erlöser, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt, der Sohn Gottes, der den Heiligen Geist auch vermittelt. durch den wir gerettet werden und alles empfangen, was Gott im Alten Testament verheißen hat. Amen.